Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Nur noch 8 Wochen sind es bis zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. 8 Wochen, die auch der DFB nutzen will, um auf die Menschenrechtslage in Katar selbst aufmerksam zu machen. Unter anderem durch einen Kongress in dieser Woche in Frankfurt. Mit dabei waren unter anderem der katarische Botschafter, aber auch Medienschaffende, Sponsoren und Fanvertreter, wie Dario Minden vom Verein Unsere Kurve. Der hatte in seinem Vortrag auch eine ganz klare Botschaft an den Gast aus Katar.
I'm a man. And I love men. I do, please don't be shocked, have sex with other men. This is normal. So please get used to it or stay out of football. Because the most important rule in football is for everyone.
Fußball ist für alle da und wer das nicht akzeptiert, der hat im Fußball keinen Platz. Das sind deutliche Worte von Fanvertreter Dario Minden an den katarischen Botschafter. Ich hatte vor dieser Sendung Gelegenheit, mit Dario Minden zu sprechen und habe ihn zunächst gefragt, wie der Botschafter denn auf seinen Vortrag und vor allem auf dieses Statement reagiert hat.
Ja, der Botschafter war natürlich in keiner einfachen Situation. Er konnte ja im Publikum in der ersten Reihe sitzen, nicht gleich antworten, hat sich das dann für später aufheben müssen. Insgesamt war er höflich und zurückhaltend. Was er dann inhaltlich gesagt hat, war jetzt für meine Ohren auch nichts Neues. Man solle nach Katar kommen, man solle sich überzeugen, dass es doch gar nicht so schlimm sei, dass niemand diskriminiert werde. Es findet immer so ein bisschen eine Verengung statt auf die 3-4 Wochen des Turniers. Wir schauen aber auch auf die Situation vor und vor allem nach der WM. Und außerdem, dass die Strafen nicht so schlimm seien, was auch stimmt. Die Todesstrafe wird nicht angewandt, aber das reicht uns natürlich nicht.
Wieso war es Ihnen denn wichtig, so eine Botschaft in Ihrem Vortrag noch zu senden und das Ganze nicht bilateral danach zu besprechen?
Ja, also ich habe ja einen längeren Vortrag gehalten über die ganze Vielzahl an Gründen, warum wir diese WM für ein Skandalturnier halten. Und ein Grund davon ist nun mal die LGBTQ-Situation vor Ort, die sehr schlecht ist. Und da dachte ich einfach, dass ich, wenn ich das auch mit meiner Persönlichkeit verknüpfe und die englische Sprache wähle, dass ich damit ein sonderstarkes Zeichen setzen könnte, was vielleicht auch weitergeht als der Raum der Konferenz.
Wie produktiv war denn dieser Menschenrechtskongress am Montag?
Ach, schwierige Frage. Ich würde auf jeden Fall sagen, besser als nichts. Und ich glaube schon, dass es auf vielen Ebenen wichtig ist, sowas anzusprechen. Allein wenn ich daran denke, dass ich in meiner Rede auch klar benennen konnte, dass der DFB die WM 2006 gekauft hatte. Ich finde es ehrlich gesagt gut, dass auch sowas mal im DFB-Campus zu Wort kommt. Ich glaube, das tut dem DFB gut, ein bisschen auch mit der eigenen Verantwortung und eigenen Vergangenheit aufzuräumen und natürlich auch gegenüber dem Staat Katar, wenn immer wieder wiederholt wird, LGBTQ-Rechte sind wichtig, wenn ihr den außenpolitischen Kurs fahrt, auf Partnerschaft und Freundschaft zu setzen mit zum Beispiel Ländern wie Deutschland, dann muss man früher oder später der LGBTQ-Community mehr Rechte gewähren.
Der Emir von Katar, auch der Botschafter, die Organisatoren haben in den letzten Wochen und Monaten immer wieder betont, jeder ist in Katar willkommen bei dieser Weltmeisterschaft, egal welche sexuelle Orientierung, egal welche Geschlechtsidentität. Reisen Sie denn eigentlich selbst nach Katar?
Hinzu aber noch gesagt, dass man auch die Kultur respektieren muss, was ein gefährlicher Satz sein kann. Nein, ich selbst werde nicht nach Katar reisen, ich werde auch keine Minute dieses Turniers sehen, es ist aber eine rein persönliche Herangehensweise. Ich möchte jetzt niemandem vorschreiben, was er da zu tun hat, aber es kommt für mich gar nicht in Frage, dahin zu fliegen.
Würden Sie denn anderen LGBTQ-Fußballfans empfehlen, nach Katar zu reisen zur Weltmeisterschaft?
Da schließe ich mich den zuständigen Bündnissen an. Da haben wir zum Beispiel QFF, die Queer Football Fans, die ganz klar sagen, wir können euch das nicht empfehlen, die Lage ist zu unsicher. Wir haben überhaupt keine belastbaren Garantien von katarischer Seite, deswegen nee, ich würde es lassen.
Wer es auf jeden Fall nicht lassen wird und mit gesammelter Mannschaft vor Ort sein wird, das ist natürlich der DFB, der Deutsche Fußballbund, der sich während dieser Weltmeisterschaft aber auch intensiv mit der Lage vor Ort auseinandersetzen will und Zeichen setzen möchte, unter anderem auch mit einer bunten Kapitänsbinde mit dem Schriftzug One Love. Reicht das aus Ihrer Sicht?
Natürlich nicht. Also ich denke schon, dass der DFB mehr machen wird als diese Binde. Wenn es nur diese Binde wäre, wäre es wirklich peinlich bis katastrophal. Ich würde dem DFB empfehlen, ans Geld dran zu gehen. Gehen wir mal davon aus, dass der DFB seriös geführt wird. Das heißt, er könnte finanziell auch eine Nichtteilnahme gut wegstecken. Insofern könnte man nochmal jeden Euro, den man an diesem aus vielen Gründen so falschen Turnier verdient, in Fonds stecken, die den Entrechteten wie auch der LGBTQ-Community vor Ort zugutekommen.
Diese Kapitänsbinde hat ja in den letzten Tagen auch für viel Kritik gesorgt, weil es eben nicht die Regenbogenfarben sind, die da auf der Binde zu sehen sind, sondern einfach ein, ich sag mal, buntes Potpourri aus Farben, die jetzt nicht für eine bestimmte Community stehen. Das ist ja in gewisser Weise auch ein Kompromiss, den der DFB da eingeht. Eine Regenbogenbinde hätte gegen die FIFA-Statuten verstoßen. So lässt man jetzt der FIFA die Chance, das Ganze zu ignorieren, wenn sie denn wollen. Muss man bei diesen Themen aus Ihrer Sicht denn solche Kompromisse eingehen oder gilt da das Motto entweder ganz oder gar nicht?
Entweder ganz oder gar nicht. Was will die FIFA machen? Will die FIFA einen Drei-Stufen-Plan umsetzen? Will die FIFA Spieler abpfeifen wegen Regenbogen? Ich glaube kaum, dass die FIFA sich das trauen würde. Insofern einfach machen und entweder die FIFA verzichtet auch auf Geldstrafen, weil sie keine schlechte Publicity will, oder man zahlt halt die, keine Ahnung, 50.000 Schweizer Franken, wie es kostet. Also irgendwann, wenn man Haltung beweisen will, muss man auch dahin gehen, wo es weh tut. Und das heißt meistens dahin, wo man entweder auf Profite verzichten muss oder Geld draufzahlen muss.
Die FIFA könnte natürlich auch einfach auf die Kultur vor Ort verweisen, wie es auch die UEFA letztes Jahr getan hat bei der Europameisterschaft im Fall Russland und Aserbaidschan. Da sind ja die Sponsoren mit bunten Werbebanden aufgetreten, außer eben in Aserbaidschan und Russland an den beiden Standorten, weil es gegen die Kultur des Landes verstoßen würde und gegen die Rechte dort. Das wäre ja der gleiche Fall, oder?
Ja, natürlich. Ich finde es immer sehr, sehr traurig, wenn das mit der Kultur verknüpft wird, weil das... Ich glaube auch, das kommt ja auch von den Ländern selber und ich verstehe gar nicht, wie man die eigene Kultur so minimalisieren will, so schlecht reden will, als wären es nicht so kulturell superreiche Länder, von denen alle noch viel lernen könnten, sondern als würde die Kultur einfach nur daraus bestehen, Schwule und Lesben zu vermöbeln. Also das kulturelle Argument ist einfach sehr, sehr bitter.
Immer wenn es um diese Themen geht in den letzten Tagen und Wochen, da verweisen die katarischen Organisatoren eigentlich auch immer auf die Scheinheiligkeit der westlichen Welt, die jetzt quasi mit dem Finger auf Katar zeigt, bei anderen Ausrichtern wie Russland oder China zum Beispiel aber schweigt und dann bei den Turnieren dort quasi mit Scheuklappen antritt. Auch Sie sagen, dass wir in Europa auch ein Teil des Problems sind. Inwiefern?
Wir sind ein ganz großer Teil des Problems. Ich kann da auch nicken und sagen, ja, Scheinheiligkeit des Westens, auf jeden Fall ein Riesending, aber das ist halt keine Entschuldigung dafür, selber nichts zu machen. Ich nenne mehrere Beispiele, warum sind denn so viele in der Ausbeutungsmaschinerie des Kafala-Systems aus Bangladesch, aus Pakistan? Ja, weil wir die Lieferketten nicht im Griff haben. Wir importieren doch so viel aus Bangladesch und Pakistan. Aber wenn das, was wir kaufen, nicht reicht, weil wir einfach nur massive Ausbeutung unterstützen, dann gehen die Länder die Menschen erst ins Kafala-System. Allein wenn man sich mal die historische Dimension anschauen will, welche Kontinuität man erkennt zwischen den Migrationsströmen jetzt und der vom britischen Empire etablierten Sklaverei, das ist der Wahnsinn. Also wir müssen da viel mehr reflektieren, was unsere Schuld ist. Auch rund um dieses Turnier. Deswegen sind da alle gefordert. Auch bei der Korruption dieser WM ist natürlich das eine, dass Katar die WM gekauft hat. Viel schlimmer in meinen Augen sind diejenigen, die meinen Lieblingssport einfach so zum Kauf anbieten. Insofern geht es wirklich nicht darum, mit dem Finger auf Katar oder auf die arabische Halbinsel zu zeigen. Und man kann durchaus auch anerkennen, dass Katar sich hier und da bei LGBTQ-Themen leider nicht, aber hier und da schon auch bewegt hat und fortschrittlicher ist als andere Länder der Region. Aber es reicht halt nicht.
Wie reflektiert tritt denn der DFB in diesen Tagen auf?
Der DFB kommt natürlich von einer sehr belasteten Vergangenheit. So ein Fußballverband ist auch immer schwerfällig. Der DFB war eigentlich immer besonders bräsig. Ich merke schon eine gewisse Veränderung. in der Haltung, in der Reflexion. Also der DFB jetzt ist deutlich weiter als der DFB vor einem Jahr, möchte ich sagen.
Sie haben es vorhin schon angesprochen, in diesem Jahr befinden sich auch viele Fans in so einer Art moralischer Zwiespalt. Auf der einen Seite freuen sich natürlich viele Fans auf diese Fußballweltmeisterschaft. Das ist ja trotzdem ein ganz besonderes Ereignis, das nur alle 4 Jahre stattfindet. Auf der anderen Seite will man das, was in Katar passiert und was in den letzten Jahren passiert ist, nicht auch noch unterstützen. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie sich keine Minute dieses Turniers anschauen werden. Wie sinnvoll ist denn aus Ihrer Sicht ein Fanboykott bei dieser Weltmeisterschaft?
Ich würde das nicht überschätzen wollen. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas von unseren großen Problemen, die wir als Gesellschaft weit über den Fußball hinaus haben, durch private Konsumentscheidungen lösen können. Insofern, wenn es nasskalt ist im Dezember und man sich so Spiele anschauen will, ja, mach doch einfach. Ich freue mich über jeden, der sagt, das nervt mich so sehr, das ist so falsch, ich habe da gar keine Lust zu, dann fühle ich mich nicht so alleine. Aber da muss ich jetzt nun wirklich niemand schlecht fühlen. Also über private Konsumentscheidungen werden wir das Ding nicht wuppen.
Was erwarten Sie denn von der medialen Seite bei dieser Weltmeisterschaft?
Ja, die können sich nicht so einfach machen. Da ist es natürlich besonders wichtig, diese WM nicht wie eine ganz normale WM zu behandeln, aber natürlich auch nicht den Fehler zu machen, dass einfach nur jetzt deutsche Medien besonders abfällig über ein arabisches Land berichten, sondern wirklich reingehen, differenziert sein, und nie allein den Sport schildern lassen. Denn man muss sich einfach bewusst machen, warum hat Katar diese WM gekauft? Nachvollziehbare Gründe aus katarischer Sicht. Aber es ging natürlich um einen massiven Imagewandel und ob man sich vor diesem Karren so spannen lassen will. Und ich glaube, das sollten unsere Medien tunlichst vermeiden und deswegen besonders kritisch und besonders hintergründig rund um dieses Turnier reportieren.
Am Montag haben Sie am Ende Ihres Vortrages gesagt, als Fanvertreter haben Sie vielleicht Pessimismus im Kopf, aber Optimismus im Herzen. Wie optimistisch sind Sie denn nach all dem, was in den letzten Wochen und Monaten passiert ist, dass es bergauf geht in Ihrer Lieblingssportart im Fußball?
Deutschlandfunk-HörerInnen werden vielleicht das abgewandelte Antonio Gramsci-Zitat verstanden haben. Ich bin nicht sehr optimistisch, aber auf der anderen Seite freue ich mich auch immer über die Veränderungen im Kleinen. Es ist einfach sehr frustrierend in so vielen Gebieten. Wir müssten so viel weiter sein. Wir leben in so schwierigen Zeiten. Aber wir müssen uns festhalten an den kleinen Erfolgen, an den kleinen Veränderungen. Und es gibt auf jeden Fall Veränderungen. Es gibt eine Bewegung nach vorne. Die sollte uns allen Mut machen.